Wenn Glaube in Bewegung kommt, könnt ihr euch erinnern, dass ich das letzte Mal, also erstens, euch gesagt habe, ich möchte euch von unserer Arbeit erzählen, was der Herr im Norden tut, bei uns in unserer Gegend, von dem Werk des Herrn. Dann habe ich gesagt, ich wollte euch gerne ein bisschen herausfordern, habe ich auch getan. Könnt ihr euch noch erinnern, dieser Tierquiz und die anderen Aufgaben, die dabei waren, habt ihr gut gelöst, bin ich sehr zufrieden. Und das dritte war ja mein Anliegen, ich wollte euch ermutigen. Ermutigen, mit Jesus unterwegs zu sein und nicht aufzugeben. Denn unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Und sein Wort kommt nicht leer zurück. Er hat es verheißen. Wenn wir es weitergeben, kann Gott etwas daraus machen. Aber es ist seine Sache. Wir müssen ihm da vertrauen. Und heute mache ich ein bisschen Fortsetzung. Ein bisschen Herausforderung für alle, die hier sind. Aber auch Ermutigung für die, die vielleicht Ermutigung brauchen. Ich lese aus einem Hebräerbrief aus dem 10. Kapitel einen Vers vor und der lautet: Wir gehören nicht zu denen, die sich von Gott abwenden, nein, sondern wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das Leben gewinnen. Was ist also Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ich nehme mal schwer an, dass heute Abend also wenigstens 99,9% der hier anwesenden Christenleute sind. Weil ich eure Herzen nicht kenne, weiß ich gar nicht, wie ihr so im Verhältnis zu Gott steht. Also ich nehme aber an, weil hier eine Gemeinde ist, 99, vielleicht sogar 100% der hier anwesenden sind Christenleute. Und irgendwann habt ihr, genauso wie ich, unser Leben Jesus Christus anvertraut im Glauben. Und dann sagt man schon mal so: Man ist zum Glauben gekommen. Aber waren wir vorher denn nicht gläubig? Ich denke ja. Vielleicht gutgläubig, vielleicht rechtgläubig, leichtgläubig, gottgläubig, schlimmstenfalls abergläubig oder besser abergläubisch. Und ich denke, jeder Mensch auf dieser Welt glaubt. Wo auch immer auf der Welt gibt es keine ungläubigen Menschen. Ein Beispiel. Ein Reisender geht in Kiel auf den Bahnhof und er steigt ein in den Zug, der Richtung Hamburg fährt. Er würde nicht einsteigen, wenn er nicht wüsste, dass er nach Hamburg fährt. Er glaubt, dieser Zug bringt ihn nach Hamburg. Oder vorher wirft er ein paar Münzen oder einen Schein in einen Automaten und er glaubt, dass danach, wenn er das Geld eingeworfen hat, die Karte daraus bekommt. Glauben, das kann jeder, das tut jeder. Jeder Mensch tut es und glaubt es. Mehrmals am Tag glauben wir. Aber ohne Jesus Christus ist dies kein rettender Glaube. Liebe Geschwister, welchen Wert hat es? Und ich spreche euch ganz persönlich an, liebe Geschwister in Heiligenhafen, welchen Wert hat, wenn jemand behauptet, an Jesus Christus zu glauben, aber das an seinen Taten nicht zu erkennen ist? Stellt euch vor, in eure Gemeinde kommt jemand hinein und diese Leute sind in Not. Sie haben nichts anzuziehen, auch nicht genug zu essen. Und wenn nun einer zu ihnen sagt: Ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleidung und bekommt irgendetwas zum Essen oder irgendetwas, was ihr zum Leben braucht. So unnütz ist der Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Mitmenschen beweist. Er ist tot, der Glaube. Nun könnte jemand sagen: Der eine glaubt, der andere tut Gutes. Ihm müsste ich antworten: Zeig doch einmal deinen Glauben, der keine guten Taten hervorbringt. Meinen Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Wann werdet ihr endlich einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will? Wer hat's zuerst gesagt? Bibelleser ahnen, dass ich ein Zitat aus dem Jakobusbrief genommen habe. Ja, tatsächlich, das ist ein Wort von Jakobus an die Christen, die in der Zerstreuung waren. Und er hat wörtlich gesagt, ich habe das jetzt mal auf euch gemünzt, ja, auf Heiligenhafen. Jakobus hat gesagt, der Glaube ist nichts wert, wenn wir auch tun, was Gott von uns will. Und da muss ich euch ehrlich bekennen, da stehe ich mit meinem kurzen Hemd. Wie oft habe ich Impulse bekommen und nicht getan, was Gott von mir wollte? Wie oft war ich ungläubig, ungehorsam, war lustlos, den Weg zu gehen, den Gott mir vorgegeben hatte, weil ich meinen eigenen Weg gehen wollte. Oha. Also hier steht jemand, der steht da mit einem kurzen Hemd. Aber ich habe heute Abend noch dem Herrn gedankt, dass ich von der Gnade leben darf und dass ich Vergebung meiner Schuld erleben darf, und zwar jeden Tag und immer wieder, jeden Augenblick. Also nichts tun. Das ist so wie ein Mann, der sitzt auf einer Parkbank und jemand kommt vorbei, also der dreht Däumchen, sage ich mal. Jemand fragt ihn, was machst du hier? Und er sagt, ich schlage die Zeit tot. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also ich kann einen Hund totschlagen oder eine Fliege, das weiß ich, wie das geht, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Oder eine Maus, aber Zeit totschlagen, nichts tun, wie geht das eigentlich? Gut, es gibt Zeiten, ich glaube, die schenkt uns Gott und das muss auch manchmal sein, dass man mal seine Füße baumeln lassen darf in ein Wasser, an einen See, dass man in einem Hocker sitzt oder in einem Gartenstuhl und lässt die Seele baumeln, hat ein gutes Buch dabei. Nur immer rantern und machen und tun. Vielleicht denkt der eine, ich muss Bäume ausreißen für Jesus oder die Welt aus den Angeln heben. Nee, die Welt retten können wir nicht. Das hat ein anderer übernommen, diese Aufgabe, unser Herr Jesus Christus. Aber es könnte durchaus sein, dass auch ihr hier in Heiligenhafen oder wo immer ihr wohnt, dass ihr von Gott eine Aufgabe bekommt und dass ihr merkt, ich glaube zwar, aber der Glaube hat auch Beine und Hände, Füße und Finger und Augen und Ohren und alles Mögliche. Nun, ich glaube nicht, dass ich hier in dieser Runde Glaube definieren muss, mache ich auch nicht. Aber ich habe noch den Text aus dem Hebräerbrief. Wenn ihr wollt und jemand die Bibel dabei hat, könnt ihr gerne mal reinschauen. Hebräer Kapitel 11. Da finden wir in den folgenden Versen massenhaft Leute, an denen Gott gefallen hatte. Warum? Weil die Triebfeder ihres Handelns der Glaube war und gepaart mit einem Gehorsam, der mich schier sprachlos macht. Beim Lesen dieses Kapitels habe ich den Eindruck gewonnen, dass diese Männer und die Frauen, wo der Schreiber vom Hebräerbrief die auch erwähnt, dass sie einen Blick oder eine Vision haben über das Menschenmögliche hinaus. Und das beeindruckt mich. Das sind Leute, die brachten Gott Respekt und Ehrfurcht entgegen. Und ich denke, sie konnten nicht anders. Sie wussten, Gott ist Gott. Und wenn sie unbeweglich geblieben wären, also ungehorsam, dann wussten sie, dass das schlimme Folgen haben würde. Ich gebe ein paar Beispiele. In der Luther-Übersetzung finden wir öfters das Wörtchen und. Ihr wisst, wie ich das meine. Ich lese jetzt mal davon etwas vor. Zum Beispiel steht dort, aufgrund des Glaubens brachte Abel, Abel ist euch bekannt, ein besseres Opfer, also aufgrund seines Glaubens brachte Abel ein besseres Opfer als Kain. Und was kommt danach für ein Wörtchen? Und, genau, also er glaubte, ja, also Luther schreibt, ich habe jetzt hier die Schlachterübersetzung, aber Luther schreibt, Abel glaubte Gott. Ja, er glaubte Gott, ne? Nee, da kommt dieses und dann steht dort, und er brachte das Opfer und er wurde gerecht gesprochen. Von Noah lesen wir, er baute nach Gottes Anweisungen ein riesiges Schiff und rettete seine Familie. Abraham, von ihm lesen wir, er gehorchte Gott, und jetzt kommt's, und er zog fort, ohne zu wissen, wohin sein Weg ihn führen würde. Ich ziehe den Hut vor diesem Mann. Er vertraute auf Gott und seinem Wort, der ihm gesagt hat, Abraham, mach dich auf und geh. Und Abraham hat wahrscheinlich gesagt, ja, wo will ich denn hingehen? Ich werde es dir zeigen. Und wenn dann die Kinder, Enkelkinder, hat er ja nicht, aber irgendwelche Kinder auf der Straße oder Nachbarn fragen, hey Noah, alter Mann, wo geht's denn hin? Du machst dich hier auf den Weg, packst deine Klamotten, sattelst deine Kamele, wohin? Na, weiß nicht. Wie weiß nicht? Ja, ich weiß es noch nicht. Gott wird es mir zeigen. Ja, wie denn? Ich weiß es nicht. Sagenhaft. Und wenn wir in Tasmanien oder auf Mauritius Urlaub machen wollen, dann wollen wir genau wissen, wo geht die Reise, wo fängt die Reise an, wo sind die Zwischenlandungen und wo werde ich landen. Aber da war etwas, was mich beeindruckt. Abraham vertraute Gott auch in einer Zeit, wo er nicht wusste, wie es weitergeht. Dann lesen wir von Amram und Jochebed. Wer waren die beiden? Ein Ehepaar. Ein Ehepaar in der Bibel. Amram und Jochebed hatten keine Angst vor dem Gebot des gottlosen Königs. Der sagte nämlich, der Pharao, alle Jungs ab in den Nil. Und dann, ne, so. alle Kinder, alle Jungs in den Nil. Sie hatten keine Angst vor dem Boot des gottlosen Königs und, jetzt kommt wieder die Aktion, und sie versteckten ihr Baby, damit es am Leben bleiben könnte. Das war der kleine Mose. Vielleicht kommen auch auf uns irgendwann mal solche Zeiten zu, die schwierig sind, die von der Regierung, von irgendwelchen Gesetzgebern gegeben wird. Und da haben wir ein Problem. Und ist die Frage, haben wir Angst vor den Geboten eines gottlosen Regenten oder Kanzlers oder wie auch immer? Die Apostel damals, die Apostel des Herrn Jesus, wir lesen es in Apostelgeschichten, haben einmal gesagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Gott mehr gehorchen. Von Mose lesen wir, er weigerte sich, als Sohn der Tochter des Pharaos zu gelten und zog es vor, mit seinem Volk, den Juden, zu leiden, statt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Es kann durchaus sein, dass wir da auch mal Probleme mitkriegen. Und dass Gott von uns erwartet, dass wir leiden, bevor wir uns aus dem Leid herauswinden, nur um ein schönes Leben zu haben. Wie auch immer das sein mag. Aber hier lesen wir von Mose, der erkannte, dass es besser wäre, Gott zu gehorchen, denn er hat gesagt, geh zum Pharao und sag ihm, let my people go. Ja, gibt so einen Song, so einen englischen Song. Er zog es vor, zu leiden, statt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Und später lesen wir von Mose, dass er den Israelis befahl, die Türpfosten mit Blut zu bestreichen und alle wurden gerettet. Von Josua lesen wir, dass sein Volk 7 Tage um Jericho herummarschieren sollte und die Mauern fielen. Das sind alles Dinge, die Gott dann tut, wenn wir ihm vertrauen und wenn wir ihm glauben. Und Rahab, eine Prostituierte, eine Dirne, sie nahm die israelitischen Spione freundlich auf. Und sie ist nicht mit den übrigen Leuten aus Jericho umgekommen. Und dann lesen wir noch weiter in dem Hebräerbrief von vielen anderen. Und das könnt ihr gerne mal zu Hause weiterlesen. Ich mache hier an diesem Punkt Schluss. Also was heißt Schluss? Ich gehe noch mal ein bisschen durch. Es gibt noch andere Beispiele. Da sind die Hebammen Schifra und Pua, die vielen Richter, Josef, David, Jonathan, Samuel, die Propheten, Esra, Nehemia oder die 3 Jungs vom Zweistromland, Hanania, Misael und Asaja. Was haben die Menschen nicht durch ihren Glauben alles zustande gebracht? Der Hebräerschreiber schreibt, sie zwangen Königreiche nieder, sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte und vieles mehr. Und was mir noch auffällt, und jetzt gehe ich mal auf deinen Hinweis ein, das waren meistens auch Beter. Sie standen mit Gott in einem guten Kontakt. Und diese Anregung der Gedanken über das Gebet finde ich sehr wichtig. Als ich nach Schleswig-Holstein kam, Mitte der 70er Jahre, ich komme sonst aus NRW, ich bin Sauerländer, und als ich hochkam, haben wir uns vorgenommen, jeden Montag zu beten. Wir waren manchmal nur zu zweit, zu dritt, zu viert. Mehr waren wir nicht. Aber wir haben, wenn ich mich zurückdenke, das ist schon so lange her, aber wir haben jeden Montag gebetet. Für Gottes Werk, für die Welt, für Missionare, für unsere eigene Gemeinde, für die Familien, für die Menschen im Dorf, für, ach du liebe Zeit. Und immer wieder hatte jeder irgendein Anliegen. Inzwischen, seit einigen Jahren machen wir das alle 14 Tage, aus verschiedenen Gründen, weil einige auch Schichtdienst haben und nicht immer können. Und ich glaube, außer wenn ich mal im Urlaub bin, oder mal krank war ich eigentlich so gut wie gar nicht, Gott sei Dank, aber eigentlich ist es nie ausgefallen. Und immer waren ein paar da, 3, 2, 5. Wir in der Gemeinde sind vielleicht so 50, 60 Leute in Barsbek, in der Propstei. Und es kommen nicht so viele, aber wir sind vielleicht so 6 bis 8 regelmäßig. 6 bis 8, die sich treffen. Und wenn es hier so 2 oder 3 sind, dann sagt der Herr Jesus, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich dabei. Und das Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und ich glaube, wer nicht betet, erlebt auch wenig. Gott schenkt auch trotzdem Gnade, das muss ich auch immer wieder sagen. Und ich gebe auch gar nicht damit an, dass wir beten oder so. Aber es ist einfach ein Bedürfnis, weil so viele Anliegen da sind. Und manchmal merkt man auch, es geht ohne gar nicht. Und dann kommt auch der Friede Gottes wieder in unser Herz, wenn wir miteinander eins werden in Christus. Und Dinge klären sich in den Verhältnissen, in den Ehen, in den Familien, im Zwischenmenschlichen, in der Gemeinde, da wenn Spannungen sind. Und Gott schenkt Gnade, wenn wir beten. Also diese Leute, von denen ich gerade sprach, waren im Großen und Ganzen Beter. Ja, und dann lesen wir, so man kann sagen, jetzt nach vielen tausend Jahren, wir haben ja dieses Wort schon seit langer Zeit bei uns und mit uns, da steht dieses schöne Wort am Ende fast wie eine Perle, sie alle haben Gott geglaubt. Und deswegen hat er sie uns, diese Leute, als Vorbilder hingestellt. So, da. Ich finde das Wort nicht gut, wenn wir sagen, das sind die Glaubenshelden aus Hebräer 11. Helden, David, Held, Mörder, Ehebrecher, Abraham, ein Lügner, die Rahab, eine Hure, oder, du liebe Zeit. Das waren nicht alles nur Helden. Es waren Menschen, die auch Sünder waren. Aber ich nenne sie gerne Glaubenszeugen. Das sind Leute, die für mich Glaubenszeuge sind, Vorbilder. Aber ich bin nicht nur dankbar für diese Leute, auch für Vorbilder und für Glaubensgeschwister, die nach Jesu Christi Geburt gelebt haben. Da war der Paulus, Polycarp von Smyrna, Jan Hus, Johannes Calvin, John Bunyan, Fanny Crosby, Gladys Albert, William Carey, John Nelson Darby, Moody, Corrie ten Boom, Martin Luther und viele, viele andere. Nur um ein Beispiele zu nennen, ein paar. Sie haben im Auftrag des Herrn und im Glauben etwas bewegt, um salopp zu sein. Sie kamen für Gottes Sache aus dem Quark. Und das ist eigentlich auch das Thema unseres Abends heute. Wenn der Glaube in Bewegung kommt, dann kann Gott aus deiner kleinen Gabe, aus deinem Leben, aus deinem Talent. Und heute kam schon raus, es gibt Leute, die müssen die Kerzen anzünden, die Bude sauber machen, den Kaffee erledigen, die Tür wieder abschließen, das Licht schalten, die Technik erledigen, das Vorprogramm gestalten. So viele Möglichkeiten. Und wenn wir das im Glauben tun und von Herzen für den Herrn, dann wird daraus auch etwas geschehen, nämlich Frucht für die anderen und auch Wachstum und vor allen Dingen auch Frucht für die Ewigkeit. Ich habe da so ein Beispiel, das finde ich ganz toll. Seine Biografie hat mich beeindruckt. George Whitfield. Ich sag's nochmal. George Whitfield. Etwa 1736 begann er als rastloser Prediger zu wirken. Er reiste 13 Mal zwischen England und den britischen Kolonien herum und umher. Und das im 18. Jahrhundert. Das war nicht ganz einfach. Und die meiste Zeit seines Lebens hat er auf den Rücken von Pferden und auf den Kanzeln verbracht. Man sagt, dass er 30.000 Predigten im Laufe seines Lebens gehalten hatte. Und Whitfield gilt als der größte Evangelist nach den Aposteln des Neuen Testaments. Das ist schon stark. Also ich ziehe den Hut. Aber wir müssen keine kleinen George Whitfield sein oder John Wesley. Wir müssen nicht George Werver sein, der ein Bibelschiff mit OM auf die Weltmeere geschickt hat. Oder wir müssen nicht ein Norman Rentrop sein, der einen christlichen Fernsehsender, Bibel-TV, gegründet hat. Aber es stehen uns in unserem freien Land für die Dienste im Namen unseres Gottes und für die Breitung des Evangeliums unwahrscheinlich viele Türen offen. Vielleicht erkennt ihr irgendwann, wenn ihr miteinander betet, welche Aufgaben sonst Gott noch so für euch hat. Und weil ich hier Gast bin, kenne ich mich ja auch in vielen Dingen gar nicht aus. Ob ihr so ein Evangelistik-Team habt, oder ob ihr mal zum Singen in ein Altenheim geht oder vielleicht in ein Krankenhaus Schriften verteilt, mutmachende Schriften, die das Evangelium erklären. Oder kann man hier vielleicht einen Büchertisch am Samstag aufstellen, wo Schriften angeboten werden. Ach, da gibt es so viele Möglichkeiten. Es gibt Gefährdetenhilfen, Mitternachtsmission, Sinti- und Trucker-Mission, Strand- und Open-Air-Mission. Gestern traf ich Andreas und Ursel und Gunnar Zach in Kiel auf der Kiel-Linie bei der Kieler Woche. Wir hatten da einen kleinen Einsatz mit den Leuten von den Open Air Campaigners und wir haben dort missioniert und Gottes Wort den Leuten von der Kieler Woche mitgegeben. Eine gute Möglichkeit, offene Türen, ganz toll. Dann gibt es Glaubensgeschwister, die dienen ihrem Herrn mit Musik, mit Theater, bei Sportveranstaltungen unter Muslimen, syrischen Flüchtlingen. Oder der Missionsgüter Elida ist auf der Ostsee unterwegs. Ist das nicht schön? Und wir dürfen auch für all diese Leute beten und vielleicht helfen, dass sie es gut machen. Und andere haben sich auch den wichtigen Gebetsdienst auf die Fahnen geschrieben. Ich habe euch von Hannah erzählt, nicht wahr, letztes Mal? Von der alten Schwester mit 90 oder 93, die nichts anders mehr konnte, weil sie uralt war und auch schwach. Aber sie hat gesagt, ich kann, weil ich gar nicht mehr schlafen kann, sagte sie, kommt aus unserer Gemeinde. Sie sagte, ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nicht mehr dienen und machen und tun für Jesus, aber ich bete und stricke. Und dann hat sie hunderte von kleinen Söckchen gestrickt. Ich sagte noch so, so gestrickt für Jesus, bis die Nadel glüht. Und diese kleinen Söckchen und die kleinen, weiß ich nicht, was das so alles war, die wurden dann nach Rumänien, nach Transnistrien, Moldawien geschickt, für Menschen, die in Not sind. So viele Möglichkeiten, um dem Herrn zu dienen. Aber wer Hebräer 11 kennt, der weiß, was am Ende kommt. Wisst ihr es? Da kommen so Sachen, die gefallen uns nicht. Komme ich gleich drauf. Es gibt die unscheinbaren Glaubenshelden, sage ich mal, die Namenlosen. Manche haben auch Namen. Und ich werde einige nennen. Da ist Jonathans Waffenträger und Jonathan selbst. Jonathan, ein Freund von David und der Sohn von Saul. Saul liegt unterm Apfelbaum und pennt, dreht Däumchen oder vielleicht schmeißt... tötet er die Zeit, wie auch immer, und hatte Langeweile und wollte nicht gegen die Philister kämpfen. Und Jonathan sagt, wir müssen doch die Feinde Gottes irgendwie platt machen. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, hier mal loszulegen. Aber Saul, König Saul, war irgendwie müde und keine Ahnung. Und dann hat der Jonathan zu seinem Waffenträger gesagt, lasst uns gehen und die Philister verjagen. Und dann machen sie sich auf den Weg, 1. Samuel Kapitel 14. Und dann lesen wir wörtlich, sie krabbelten auf Händen und Füßen einen Hang hoch, haben das Heer der Philister gesehen und haben gedacht, wie soll das denn gehen? Wir beide, ja, die Soldaten und der Vater, der König, der schläft da unterm Apfelbaum und wir. Und dann gibt er ein Wort, das ist so ermutigend, das könnte man sogar als Spruch irgendwo aufhängen. Da steht wörtlich, 1. Samuel 14. Es spielt bei Gott keine Rolle, ob wir wenige sind oder viele. Das ermutigt mich immer wieder. Es macht keinen Unterschied bei Gott, ob wir wenige sind oder viele. Da finde ich Glauben. Das ist ein Glaubensausspruch. Ein kleines Mädchen bei Naaman, dem syrischen General. Wisst ihr, 2. Könige 5. Naaman war aussätzig und das kleine Mädchen war im Haushalt seiner Frau und hat irgendwie eine Aufgabe gehabt. Und dann sah sie den Aussatz ihres Herrn und da sagte sie nur ein kleines Wort, einen kleinen Satz. Und das Wort lautete, ach, wäre doch mein Herr bei den Propheten in Samaria, er würde dort gesund. Und dann, ihr kennt die Geschichte, ein kurzes Zeugnis, es genügte, der Mann geht zum Elisa, er muss sich 7-mal im Jordan untertauchen lassen und er wurde gesund. Ein Mädchen gibt ein kleines Zeugnis. Ach, wäre doch mein Herr bei den Propheten in Samaria. Mehr nicht. Kriegen wir das raus, hier und da? Ich habe mir heute wieder so ein bisschen mitgenommen, so ein paar, noch nicht viele, 1, 2, 3 Schriften und dachte, weil ich keine mehr mit hatte jetzt auf dem Weg hierher, irgendwie unterwegs werde ich sicherlich wieder Leute finden, wo ich sagen kann, ich habe etwas Gutes zu lesen für sie. Und die meisten bedanken sich. Kannst du bestimmt auch, schätze ich. Also, ein kleines Zeugnis. Wer kennt Jojada und Josheba? Ja, hört man nicht so oft. 2. Chronik 22. Das ist eine traurige Geschichte. Eine Frau namens Atalia, die Königemutter. Sie hat die ganze Dynastie ihrer Vorgänger umbringen lassen. Und da war ein kleiner Junge, namens Joas und da war Jojada und Josheba aus dem Königshof und die haben den kleinen Joab gekidnappt, weil sie sagten, wenn die olle Atalia den kleinen Sohn auch noch, den Joas, auch noch umbringt, dann kommt doch eines Tages der Erlöser, der uns durch die Linie von David verheißen hat, gar nicht auf die Welt. Wir müssen ihn verstecken. Und dann haben sie ihn 8 Jahre versteckt. Ein Ehepaar, Jojada und Josheba. Lest mal die Geschichte aus 2. Chronik 22. Ein mutiges und engagiertes Ehepaar. Sie haben den Prinzen Joas gekidnappt und für Gott aufbewahrt. Und als er dann später zum König erwählt wurde, konnte die Linie, die Segenslinie des Erlösers bis zum Jesus Christus weitergehen. Also ich mache jetzt keinen Mut, heute Abend ein Baby zu kidnappen für Gott oder für Jesus, das nicht. Aber in diesem Fall war das eine echt interessante Sache. Wir finden noch andere vorbildliche Ehepaare in der Bibel. Hanna und Elkana, Mose und Zippora, Amram und Jochebed, Maria und Josef, Aquila und Priscilla. Wie hieß die Frau von Simon Petrus? Steht nicht in der Bibel. Gut, war ein kleiner Test, auch ein kleiner Scherz. Und wie hieß die Frau von Paulus? Der hatte keine. Also Paulus hatte keine, Simon Petrus hatte eine, aber wir kennen den Namen nicht. Nur mal so nebenbei. Und dann finden wir wieder einen kleinen Jungen, der war unterwegs und er wollte Jesus sehen. Massen von Menschen waren unterwegs bei diesem Wanderprediger. Es ist unser Erlöser, Jesus Christus, der Messias und unser Heiland. Und er hatte von seiner Mutter wahrscheinlich 5 Fladenbrote und 2 Fische. Und dann war eine kleine Not, eine kleine Panik. Die Jünger sagten, ja, wo sollen wir hier die ganzen Leute verfüttern? Die machen noch unterwegs schlapp. Und dann hieß es, ja, die können sich ja irgendwie beim Bäcker was holen oder bei Edeka oder was es so damals gab, beim Kaufmann. Und dann sagt der Jesus ganz lapidar, Jungs, gebt ihr ihn zu essen? Und dann gucken die sich an, Philippus, hast du irgendwas? Andreas, du? Nee. Ja, du, Jakobus, Johannes, Petrus, keiner hatte was. Und Andreas, der Jünger, der Bruder von Petrus, der sagte, du, da war so ein kleiner Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische. Und Jesus sagt, gib her. Ja, und ihr wisst die Antwort und die Lösung. Aus diesem winzigen Etwas wurden wahrscheinlich 12.000 Menschen satt. Hier wurden 5.000 Männer gezählt, wahrscheinlich noch 5.000 Frauen mit dazu, so und so viele Kinder. Eine Masse von Menschen. Ein kleiner Junge bringt das, was er hat, und bringt es in die Hände des Herrn. Und der Herr Jesus segnet und vermehrt es. Und am Ende, wie viele Körbe wurden noch aufgesammelt? 12 Körbe. Mehr als er gab. Und wenn ich so an die Kollekte denke, ich war heute nur einer von denen, die was da rausgenommen haben. Ich bin münzenlos und scheinlos. Aber zur Zeit. Aber ich dachte so, es gibt eine Vermehrung. Das, was ich gebe von ganzem Herzen, Gott macht was daraus. Das ist ganz schön. Okay, weiter geht's. Dann gibt es noch Urbanus, Stachys, Trophäner, Persis, Tertitus, aus Römer Kapitel 16. Da werden unendlich viele Grüße genannt. Und da steht zum Beispiel die Mutter von Rufus, der Name ist nicht bekannt. Da sagt Paulus, sie ist mir eine hervorragende Mithelferin am Evangelium und sie ist mir wie eine Mutter geworden. Boah, merkt ihr? Abraham, David und so weiter, Daniel in der Löwengrube, da sagen wir, boah, das sind Glaubenstypen hier, ne? Glaubensmuskeln, so viele. Ha, wir finden hier einfache Menschen wie die Mutter von Rufus ohne Namen und Paulus bringt sie in die Bibel und sagt, sie ist mir wie eine Mutter geworden. Fazit, was braucht Gott heute eventuell? Mütter und Väter in Christus, die im Glauben ein bisschen was erlebt haben und die Jungen im Glauben, frisch im Glaubenden helfen können, vorwärts zu kommen, sie an die Hand zu nehmen, Rückendeckung zu geben, vorwärts zu bringen, Mut zu machen, die eine oder andere Aufgabe wahrzunehmen. Ja, soll ich euch sagen, was ich für eine Heldin habe, für eine Glaubensheldin? Es ist meine Tante gewesen, meine Tante Elsbeth. Es war am 9. Mai 1964 in Iserlohn im Sauerland. Das Jans-Team war unterwegs mit dem sogenannten Feldzug für Christus, so hieß das damals. Und als kleiner 10-Jähriger war ich in einer Kinderstunde. Wir waren schon bereits im Auto, weil alles war vorbei, die Kinderstunde zu Ende. Mein Onkel Adalbert wollte mich oder uns wieder mit den Kindern dann mit Vätern und Cousinen nach Hause bringen. Und meine Tante stieg ins Auto, schaute mich an und sagte, sag mal, Hattu, das ist mein Spitzname, sag mal, möchtest du dich nicht für den Herrn Jesus entscheiden? Und ich war so ein bisschen am Rumdrucksen. Und dann packte sie mich an den Arm, holte mich aus dem Auto raus, ging mit mir zurück zu dieser Halle, wo die Kinderstunde stattfand. Die Lichter waren aus, die Leute waren weg. die Gitarren eingepackt, die Flanellbilder schon alle irgendwo in der Mappe. Und da kommt meine Tante und sagt, hier ist so ein kleiner Junge, hat er zu der Kindertante gesagt, der möchte sich für den Herrn Jesus entscheiden. Ja, und ich wollte gar nicht. Später habe ich meiner Tante gesagt, mal, wie bist du dazu gekommen, mich dahin zu zwingen? Sagt sie, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es getan und ich habe ihr nur gesagt, es musste sein. Es war meine Bekehrung. Und habe ich Rotz und Wasser geheult. Ich habe an so einem alten Holzstuhl gekniet, auf dem Holzboden, weil diese Frau mir Offenbarung 3, Vers 20 vorgelesen hatte. Schlicht und einfach, wo Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen, Gemeinschaft mit ihm haben, Abendessen. Und dann habe ich dem Herrn Jesus mein Leben, meine Sünde und meine Unaufrichtigkeit, mein Unglauben, ach, irgendwas, was ich wusste, gebracht. Und er hat mir vergeben. Nämlich in diesem Augenblick hat sich imaginär gesprochen der Himmel aufgetan. Mir wurde auf einmal wichtig, ich bin verloren, ich bin ein Sünder. Auch obwohl ich 10 Jahre alt war. Und ich brauche einen Erretter, einen Heiland. Und der wurde mir deutlich gemacht, auch durch meine Eltern früher schon. Und durch die Geschichten in der Kinderstunde war mir klar, eine Entscheidung wird irgendwann dran sein. Und das war am 9. Mai 1964. Merkt ihr, das ist manchmal so ganz einfach und Gott wirkt auch hier in Heiligenhafen ganz bestimmt. Andreas Ball ist ein Glaubensbruder, der in einer Großstadt einen christlichen Bücherladen leitet. Eines Tages kam eine philippinische Krankenschwester in seinen Laden. Sie sagte zum Andreas, Andreas, Gott sei Dank, mein Chef ist tot, er ist gestorben. Ja, was meinst du, fragte der Bruder und sie wies darauf hin, dass sie nun gar keine Arbeit mehr hat. Das macht's nicht, sagte die Krankenschwester, aber weißt du, ich habe hin und wieder meinem Chef etwas aus dem Neuen Testament zitiert. Eines Tages sagte er zu mir, ich glaube auch jetzt inzwischen, dass Jesus der Retter ist, aber ich bin ein sehr, sehr schlechter Mensch. Meinst du, Jesus kann mir meine Sünden vergeben? Ich sagte zu ihm, aber natürlich, aber warum fragen Sie ihn nicht selbst? Ich werde Ihnen helfen. Und so beteten wir, so sagte die Glaubensschwester. Und mein Chef bat den Herrn Jesus Christus um Vergebung seiner Sünden. Und nachdem er Amen gesagt hatte, starb er. Ich habe gedacht, was ist denn das für eine Geschichte? Ich habe es zweimal gelesen. Wie kann das passieren? Ein Zeugnis von einem Bruder, der einen Buchladen hat. Er möchte gerne mit den christlichen Büchern ein Zeugnis, ein Segen sein für seine Stadt. Und dann hört er dieses Zeugnis. Ich finde das interessant. Und wir merken, unsere Zeit steht in Gottes Händen. Und es ist alles Gnade, dass ich hier stehen darf, dass ihr hier sitzen dürft. Aber eines Tages ist auch unser Leben zu Ende. Und dann brauchen wir den Erretter. In unserer Gemeinde war eine Frau, sie war viele Jahre gläubig an den Herrn Jesus, aber ihr Mann war ein Feind des Kreuzes Christi. Und wir haben viel für sie, für die Schwester und für den Mann, der nicht gläubig ist, gebetet. Und eines Tages hatte er Krebs. Er musste viele Chemotherapien machen. Und dann kam er eines Tages in ein Krankenhaus und es heißt und hieß, sein Leben geht zu Ende. Und wir haben weiter gebetet, Sturm gebetet. Nicht, dass er gesund wurde, das war so nicht unser Anliegen, also auch. Aber dass er doch noch, bevor er in die Ewigkeit geht, den Retter findet. Ein Tag vorher ist ihm deutlich geworden, fragt mich nicht wie, das kann der Heilige Geist schenken. Da, als wenn jetzt die ganzen Gebete wie eine Schüssel so oder ein Eimer ausgeschüttet würden, hat er sich einen Tag vor seinem letzten Abendzug an den Herrn Jesus gewandt, obwohl er ein Feind des Kreuzes war und böse war gegen seine Frau und gegen die ganzen Christen, hat er Buße getan und ist errettet worden. Und dann konnte er noch ein Zeugnis geben, dass er sich sicher war seines Heils und seiner Errettung. Und einer anderen Krankenschwester gegenüber hat er das noch bezeugt, dass er dankbar ist, obwohl er ein Lümmel war und ein Schurke eigentlich auch, ist er dann doch heute beim Herrn in der Ewigkeit, das ist sicher. Ich komme langsam zum Schluss. Ich glaube, die Zeit, die eilt auch. Merkt ihr, worauf ich heute hinaus will? Das Beste, das Schönste und Wertvollste ist, wenn wir ein Mann und auch eine Frau Gottes werden oder sind. Das können wir heute schon, wenn wir uns mit Haut und Haaren dem Herrn Jesus Christus ausliefern, in seine Hände begeben. Das haben wir auch im Psalm 66 gelesen heute Abend. Den fand ich wunderschön. Ist sowieso ein Psalm, der mir immer wieder Freude bereitet. Aber es kommt eine Frage auf und deswegen möchte ich euch bitten, nehmt es mir nicht übel, wenn ich ein bisschen herumstocher und euch herausfordere, in Bewegung zu kommen, nicht nur sonntags, na, bei euch ist ja freitags abends eine Stunde oder anderthalb, einen Stuhl zu erwärmen, ne, dieses Polsterding, was da ist. Es geht nicht darum, dass wir, sagen wir sonntags oder in der Woche, irgendwie ein paar Stündchen einen Stuhl wärmen, sondern es geht Gott darum, dass er unser Herz, unser Leben hat, unsere Sinne und unsere Hände, unsere Füße, unseren Leib, alles. Ihm sollen wir zur Verfügung stehen, mit Haut und Haaren. Aber, jetzt kommt ein Aber, bitte vergesst nicht, wir müssen für Gott keine Bäume ausreißen. Wir müssen nicht die Welt aus den Angeln heben. Ich hatte schon gesagt, die Welt gerettet hat ein anderer. Das hat ein anderer übernommen. Aber es gibt Aufgaben, ich denke, die haben wir auch heute schon angesprochen, die ich nochmal kurz erwähnen möchte. Vielleicht kennt ihr den Theologen, wie heißt er noch? Hans-Joachim Eckstein. Er hat etwas geschrieben, was mich sehr beeindruckt hat. Ich zitiere: Mit 17 träumen wir davon, durch unser Leben die Welt zu bewegen. Vielleicht sind ja gerade wir dazu ausersehen, etwas ganz Besonderes zu bewegen. Mit 17, ich kann mich gut erinnern. Mit 27 trauen wir es uns durchaus zu, in unserem beruflichen und privaten Aufgabenbereich Beachtliches zu bewirken. Uns motiviert die Überzeugung, dass wir unsere Umgebung grundlegend und bleibend zum Positiven hin verändern können. Mit 27. Mit 37 hoffen wir, nachdem wir manche Federn lassen mussten, zumindest im begrenzten Rahmen und bei einigen von uns wichtigen Menschen von großer Bedeutung zu sein. Mit 47 ist der Traum vom ganz großen Wurf dann wohl für alle Zeit vorüber. Zu ähnlich ist doch unser Leben dem Leben all derer, die wir einst leidenschaftlich verändern wollten. Was uns so schreckt, ist die an sich schlichte Erkenntnis, dass wir, ja auch wir, nur ganz normale und begrenzte Menschen sind. Der Wahrheit über unser Leben sehen wir tief ins Auge, fliehen oder halten Stand. Müssen wir denn erst 57, 67, also gehe ich langsam darauf zu, oder 77 Jahre alt werden, um zu begreifen, was wir auch schon mit 17 hätten wissen können, dass nur Jesus Christus und nicht wir selbst die Grundlage unseres Glaubens ist und dass die Hoffnung auf ihn und sein Wirken in dieser Welt nicht von den Illusionen lebt, die wir von uns selber machen. Zitat Ende. So ist. Stellt euch vor, Noah hätte seinerzeit keine Arche gebaut. Gäb's uns heute? Stellt euch vor, die Israelis hätten die Türrahmen nicht mit Blut beschmiert. Stellt euch vor, der Herr Jesus Christus hätte nicht zu seinem Vater gesagt, hier bin ich, sende mich. Nicht auszudenken. Andreas hat einen Bibelladen geöffnet, hat einen Impuls bekommen und ist vielen zum Segen. Es sind viele Leute, von denen haben wir gehört, für Gott in die Puschen gekommen. Lass dich bewegen, ein Held. Nein, kein Held, habe ich ja schon gesagt, sondern ein Mitarbeiter unseres treuen Vaters im Himmel zu werden. Wenn wir weitergehen im Hebräerbrief, dann kriegen wir Probleme, dann wird's heiß. Vielleicht auch im Herzen kommt der Frust. Da gibt's einen Hinweis, da steht andere dagegen. Merkt ihr? So viel Verse, die haben gehorcht, geglaubt und irgendwas für Gott getan. Und dann steht hier am Ende im Hebräer 11 dieses Wort oder die beiden Worte, andere dagegen. Ja, und jetzt kommen die Tränen oder wir kriegen die Krise. Sind gestorben, ausgepeitscht, gefoltert, vergewaltigt, gesteinigt, bedrängt, zersägt, verscheucht, geschlagen, gefangen genommen, getötet. Ja, was ist das? Andere dagegen. Auch heute noch. Nordkorea, Somalia, Jemen, Iran. Ach du liebe Zeit. In manchen Ländern, gerade auch in muslimischen Ländern, ist große Not. Was sagt Gott denn zu denen, die es heute noch zu Millionen gibt? In Vers 40. Ich habe einen besseren. Im Dänischen steht dort ein Större, einen höheren Plan. Hat Gott höhere Pläne? Gott hat normale Pläne, vielleicht auch niedrige Pläne, weiß ich nicht. Aber dort steht, Gott hat höhere Pläne mit Leuten, die diese Not erleben, heutzutage noch. Sie alle sollen mit uns zusammen ans Ziel kommen. Und das Schöne ist, der Herr Jesus Christus kommt eines Tages wieder, holt seine Gemeinde zu sich in den Himmel, in den Wolken, und wir werden bei dem Herrn sein für alle Zeit. Ich schließe mit einer Geschichte von Nick Ripken. Er hat viele, viele Jahre Christen, verfolgte Christen besucht in den Ländern, wo Verfolgung ist. Und in seinem Buch Gottes unfassbare Wege schreibt er eine Situation, boah, da muss ich sagen, da kriege ich Gänsehaut. Er kam in die kommunistische Ecke da nach China und da hat er Hauskirchenleiter interviewt und er sagt wörtlich hier dieses: Ich fragte sie, wann und wie die Menschen einem totalitären Unterdrückerstaat ernsthaft gefährdet werden konnten. Sie antworten mit folgendem Szenario. Ein Beispiel: Die Geheimpolizei bedrängt einen christlichen Hausbesitzer in China, der seine Räume einer Hausgemeinde zur Verfügung stellt. Die Beamten sagen zu ihm: Diese Versammlung, sie muss aufhören. Wenn Sie das nicht unterbinden, werden wir Ihr Haus konfiszieren und Sie auf die Straße werfen. Die Antwort des Hausbesitzers: Wahrscheinlich wird er sagen, Sie wollen mein Haus und meinen Hof? Dann müssen Sie sich an Jesus wenden, denn dem habe ich mein Haus gegeben. Die Polizisten werden nicht recht klug aus dieser Antwort. Sie sagen: Wir wissen nicht, wie man zu Ihrem Jesus kommt, aber Ihre Adresse, die kennen wir. Wenn wir Ihnen das Haus wegnehmen, haben Sie und Ihre Familie kein Dach mehr über dem Kopf. Darauf sagt der Hausbesitzer: Dann werden wir Gott nicht nur um das tägliche Brot bitten, sondern auch um das tägliche Dach. Wenn Sie so weitermachen, setzt es Prügel, schäumen die Verfolger. Dann bitten wir Jesus, unsere Bläsuren zu heilen. Und dann lochen wir euch alle ein. Die Antwort des Christen: Wenn wir ins Gefängnis kommen, werden wir unseren Mitgefangenen die gute Nachricht von Jesus sagen, der sie frei macht. Wir werden dort im Gefängnis neue Gemeinden gründen. Wenn ihr das macht, dann töten wir euch, drohen die frustrierten Polizisten. Worauf der Gemeindechrist folgerichtig antwortet: Dann kommen wir in den Himmel und werden für immer bei Jesus sein. Diese Menschen gibt es auch heute noch. Wirklich, sie gibt es heute und sie brauchen unser Gebet. Und wir beten auch in unseren Gebetsveranstaltungen für die verfolgten Christen. Und Paulus und auch andere fordern uns auf, für sie einzustehen. Wer möchte, könnte nachlesen, was ich jetzt noch zitiere aus Hebräer 12. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, Geschwister, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deswegen wollen auch wir, wie Läufer in einem Wettkampf, mit aller Ausdauer diesem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und dann unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter unseres Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus Christus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, die konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr seid, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von den sündigen Menschen angefeindet, wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen: Mut in der Nachfolge, mit dem Jesus unterwegs zu sein, bis er wiederkommt, und die Zeit bis dahin für ihn zu leben, nicht vergeblich, unsere Mühe, die wir haben und machen und tun, nicht umsonst, sagt Paulus. Deswegen bleibt weiter dem Herrn treu. Ich schaff's auch nicht immer, aber er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen.